Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, wieso der Anflug auf Sicht geflogen wurde.
Man hat sich aber dennoch entschieden, den Anflug fortzusetzen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Aircrash, der Flugunfall-Podcast. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, es geht euch gut. Erste Folge mit 2 Wochen Pause dazwischen. Ich denke, ihr habt es überlebt ohne uns. Vielleicht hat sich der eine oder andere ja auch unsere englische Folge angehört. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut, wenn ihr das gemacht habt. Apropos wir. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern zusammen mit meiner liebreizenden Co-Moderatorin, unser First Officer Sarah. Hallo Sarah, wie geht's dir heute?
Hello Sebastian. Ja, mir geht's einigermaßen gut.
Was heißt denn einigermaßen?
Ich werde morgen alt.
Jung, wolltest du sagen. Du wirst morgen.
Nein, ich gehe so steil auf die 30 zu. Das tut mir wirklich im Herzen weh. Die 20er gingen einfach viel zu schnell um und es war einfach eine so tolle Zeit, dass ich einfach nicht glauben kann, dass die 30er besser werden, so wie alle das sagen, weil die 20er waren einfach schon, ich muss echt sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 eine 9.
Naja, ich bin ja noch von beidem ganz weit weg, deshalb kann ich das natürlich nicht beurteilen.
Ja, okay.
Ja. Ja, wir haben heute einiges für euch vorbereitet. Vorab ein kleiner Hinweis, wenn euch unsere Show gefällt, hört sie euch erst an und entscheidet es dann am Ende. Freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben da 2 Möglichkeiten eingerichtet, einmal über Patreon und einmal über PayPal. Sagen wir am Ende der Folge aber noch ein bisschen was dazu. Genauso haben wir am Ende dieser Folge auch eine ganze Menge Feedback für euch vorbereitet, das von euch kommt. Dementsprechend bleibt da unbedingt dran, das wird heute spannend und interessant, was es da zu erzählen gibt. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir aber mal zum Thema von heute. Wir sprechen heute über einen Absturz einer Regierungsmaschine. Vor ziemlich genau 11 Jahren stürzt das polnische Präsidentenflugzeug in Russland ab. Sarah, was ist da genau passiert?
3. April 1940, Katyn, Russland. Angehörige des sowjetischen Volkskommissariats für innere Angelegenheiten bringen etwa 4.400 polnische Gefangene in einen Wald. In den nächsten 9 Tagen erschießen sie alle Gefangenen, überwiegend Offiziere, angeordnet von Josef Stalin persönlich, als Teil einer Hinrichtungsaktion, in der insgesamt 20.000 bis 25.000 Polen ermordet wurden. Katyn gibt diesem grauen Verbrechen für Polen bis heute ein Gesicht. Die Taten belasten die polnisch-russischen Beziehungen bis heute schwer. 70 Jahre später. Es ist der 10. April 2010, 7.27 Uhr, Warschau. Eine Tupolew Tu-154 mit der Registrierung 101 der polnischen Luftwaffe macht sich auf den Weg nach Smolensk in Russland, etwa 400 Kilometer westlich von Moskau und 25 Kilometer östlich von Katyn. Unter den insgesamt 96 Personen an Bord befinden sich neben dem polnischen Präsidenten Lech Kaczynski und seiner Frau Maria 42 weitere hochrangige politische Vertreter des Landes und viele Vertreter der Opferangehörigenverbände des Massakers von Smolensk. Der Flug nach Smolensk dauert etwa 1 Stunde und 20 Minuten. 20 Minuten nach dem Start der Tupolew in Warschau landet in Smolensk ein anderes polnisches Flugzeug. Die deutlich kleinere Jagd hat Pressevertreter und den Tross des Präsidenten an Bord. Zum Zeitpunkt dieser Landung sind die Sichtverhältnisse durch aufziehende Nebel bereits sehr schlecht. Zwischen den beiden Maschinen sollte noch eine russische Iljuschin 76 landen. Diese gab nach 2 Anflügen auf und flog stattdessen Moskau-Wnukowo an. Um 10.41 Uhr Ortszeit zerschellt die russische Präsidentenmaschine wenige Meter vor der Schwelle der Landebahn. Alle 96 Menschen an Bord sterben.
Ja, vielen Dank, Sarah. Dieser Unfall ist natürlich eine politische Tragödie. Lech Kaczynski war in Polen sehr beliebt. Seine Politik wurde von außerhalb gleichermaßen kritisiert und gefeiert. Zwar konnte man seine Partei klar als rechtskonservativ einordnen, aber er machte sich unter anderem gegen Antisemitismus stark, pflegte gute Beziehungen zu Israel und kam auch im Westen Europas oft gut an. Innenpolitisch kam der Patriotismus deutlich stärker durch. So stand er für eine Verzögerung der Euro-Einführung, eine Vereinheitlichung der EU-Ostpolitik, aber eben auch für eine stärkere Souveränität Polens gegenüber der EU und stellte sich in vielen Fragen klar gegen Russland. In Deutschland erhielt Kaczynski geteiltes Echo. Er war einer der schärfsten Kritiker des Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin und hat auch noch so ein paar andere Sachen in die Richtung vom Stapel gelassen. Das ist aber jetzt auch genug von dem politischen Exkurs an dieser Stelle. Fürs Folgende ist es halt einfach wichtig, dass man die Regierungsposition von Lech Kaczynski so ein bisschen versteht.
Ja, außerdem sollten wir auch noch kurz genauer über den Zweck des Fluges sprechen. Am 70. Jahrestag des Massakers von Katyn trafen sich Donald Tusk und Wladimir Putin in Smolensk, um den Opfern zu gedenken. Kaczynski war hier nicht geladen und sollte am 10. April an einer polnisch organisierten Gedenkfeier am gleichen Ort teilnehmen. Diese Feier findet jährlich statt und ist auch Anlass eines nationalen Gedenktages in Polen am 13. April. Es steht außer Frage, dass Polen eine der schwersten Geschichten des Zweiten Weltkrieges zu verdauen hat und dass die Geschichte dort sehr präsent gelebt wird. Kaczynski selbst hatte die Haltung Russlands gegenüber Polen im Zweiten Weltkrieg bereits ein Jahr zuvor stark kritisiert, als er den Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen, während man im Westen noch gegen die Deutschen kämpfte, als Stich in den Rücken der Nation bezeichnete.
Ja, man kann also schon sagen, dass Staatsbesuche von Kaczynski in Russland gewissen Spannungen unterlagen. Da kommen wir aber jetzt an der Stelle auch mal zu den Ereignissen von diesem Tag. Bereits eine Stunde vor der polnischen Präsidentenmaschine war eine Jak-40 der polnischen Regierung in Smolensk gelandet. Diese beförderte den Tross des Präsidenten und einige Journalisten zu den Feierlichkeiten. Die Landung verlief ohne Zwischenfälle, aber bei eingeschränkter Sicht. In der Zeit bis zum Anflug der Tu-154 wurde die Sicht durch aufkommenden Nebel dann auch irgendwie immer schlechter. Eine russische Maschine brach den Anflug kurz vor Ankunft der polnischen Regierungsmaschine ab und flog stattdessen nach Moskau. Als die Tu-154 dann ihren Sichtanflug gegen 10.30 Uhr Ortszeit startete, war der Flughafen endgültig in dichtesten Nebel gehüllt. Die russischen Lotsen empfahlen der Maschine, zwei alternative Flughäfen anzufliegen. Man hat sich aber dennoch entschieden, den Anflug fortzusetzen. 30 Meter über Grund versuchte man dann durchzustarten, doch die Position des Flugzeugs war zu dem Zeitpunkt absolut falsch. Die Maschine hatte eine erste Bodenberührung 1050 Meter vor der Schwelle und 40 Meter links der Centerline, also quasi einen Kilometer weg vom Flughafen und 40 Meter von der gedachten Mittellinie der Landebahn. Es handelt sich hier um leicht ansteigendes Gelände zum Flughafen hin, also war die Maschine wirklich ganz, ganz deutlich unter dem Gleitpfad. 200 Meter später traf die linke Tragfläche einen Baum so hart, dass sie sich ablöste. Die Maschine rollte daraufhin auf den Rücken und schlug hart auf den Boden auf, wobei sie in mehrere Teile zerbrach. Dabei entstand auch ein heftiger Brand. Überlebenschancen gab es quasi keine.
Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, wieso der Anflug auf Sicht geflogen wurde. Weil ich meine, sowohl die Maschine als auch der Flughafen waren doch mit einem Instrumentenlandesystem ausgestattet. Und außerdem hat das Flugzeug ja auch noch ein Bodenannäherungswarnsystem. Also, ja.
Das ist ein sehr guter Einwand, Sarah. Und ich finde, dass wir uns das auch einmal anschauen sollten, bevor wir über die restlichen Details sprechen. Es gibt zwei unterschiedliche Instrumentenlandesysteme, das westliche ILS und das russische PRMG. Letzteres ist quasi nur in Russland zu finden. Russische Flugzeuge haben daher in der Regel beide Systeme verbaut. Die Tupolev der Regierung hatte allerdings nur ein ILS, obwohl man sie mit PRMG ursprünglich mal ausgeliefert hatte. Irgendwann wurde das dann aber aus irgendwelchen Gründen ausgebaut. Und damit kannst du sagen, dass die Instrumentenlandesysteme von Flughafen und Flugzeug schlicht und ergreifend nicht miteinander kompatibel waren. Das zweite System, das du angesprochen hast, ist TAWS. Das steht für Terrain Alert and Warning System und verfügt über eine Funktion, bei der speziell im Landeanflug vor einer zu frühen Annäherung an den Boden gewarnt wird. Der sogenannte Premature Descent Alert. Der Flughafen Smolensk fehlte aber in der Datenbank, die zu dem System dazugehört, weshalb das System nicht korrekt funktioniert hat. Ganz, ganz einfach gesagt ist es so, dass das System nicht wusste, dass da ein Flughafen ist und deshalb so oder so auch bei einem normalen Anflug reagiert hätte. Hätte es die korrekten Daten gehabt, wäre es beim normalen Anflug stillgeblieben und die Warnung wäre nur in einer Situation wie der eben entstandenen letzten Endes gekommen. Wenn das so richtig gewesen wäre, hätte die Crew dann natürlich auch sofort erkannt, dass was nicht stimmt. Aber wie gesagt, durch den fehlenden Flughafen war das halt schlicht und ergreifend nicht möglich.
Also erfolgte der finale Teil des Anflugs im dichten Nebel, ohne Hilfen und somit komplett blind, oder wie?
Also in meiner Meinung nach ja, tatsächlich waren das wohl die gegebenen Voraussetzungen. Der damalige Staatspräsident Dmitri Medvedev setzte noch am Abend eine zusätzliche Regierungskommission unter der Leitung von dem damaligen Ministerpräsidenten Putin ein. Ja, das ist der Wladimir Putin, der heute der Staatspräsident von Russland ist und ja auch davor schon mal war. An der zivilen Untersuchung durch die MAK waren auch polnische Spezialisten beteiligt. Das entspricht den Regelungen der weltweiten Zivilluftfahrtorganisation ICAO. Bis dahin kannst du eigentlich sagen, alles ganz normal. Ja? Der erste vorläufige Bericht wurde bereits im Oktober 2010 von der MAK veröffentlicht. Und als Unfallursache wird hier ein sogenannter CFIT genannt. Den Begriff, den werde ich jetzt im weiteren Verlauf der Folge noch öfters benutzen. Ich erkläre das deshalb einmal kurz. CFIT steht für Controlled Flight into Terrain und meint eigentlich genau das, was die Übersetzung davon auch bedeutet, nämlich einen kontrollierten Flug ins Gelände. Also sprich, dass ein funktionsfähiges Flugzeug, das keinerlei technischen Defekt hat, durch Navigationsfehler oder andere Pilotenfehler eben in Bodenkontakt kommt. Der Cockpit Voice Recorder und der Flight Data Recorder wurden bereits am Unfalltag gefunden. Laut dem Bericht gab es keinerlei technische Probleme, die Triebwerke liefen bis zum Aufschlag und alle Flugbetriebsparameter waren völlig im Normbereich. Der Bericht selbst nennt dann wiederum flugpsychologische Ursachen als Grund für den CFIT. Der Oberbefehlshaber der polnischen Luftwaffe befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Cockpit. Die Ermittler sind der Auffassung, so rum muss man das sagen, dass es die Piloten unter Druck gesetzt hat und sie deshalb, weil sie sich unter Druck gesetzt gefühlt haben, diesen eigentlich unmöglichen Anflug letzten Endes dann doch fortgesetzt haben. Der Bericht spricht auch davon, dass sie das wiederum dazu verleitet hat, die Warnungen des Bodennäherungswarnsystems zu ignorieren. Aber da haben wir jetzt gerade eben ja schon drüber gesprochen, dass ich das halt dafür wahrscheinlich erhalte, dass man einfach davon ausgegangen ist, dass diese Warnung sowieso kommt. Interessant finde ich, dass der Bericht auch systematische Ursachen aufgewiesen hat. So nannte man die Flugvorbereitung mangelhaft, die Organisation des Flugbetriebes bei der polnischen Luftwaffe sei an sich erheblich mangelhaft und das Betreten des Cockpits durch den Oberbefehlshaber zusammen mit dem Protokollchef ist nicht regelkonform. Dazu kommt auch noch, dass der Oberbefehlshaber der Luftwaffe tatsächlich zu dem Zeitpunkt 0,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Für meine Einschätzung zu den Aussagen muss ich mich jetzt natürlich erstmal an die vorliegenden Daten halten. In der finalen Phase vom Landeanflug ist eigentlich grundsätzlich ein sogenanntes Silent Cockpit angesagt. Das bedeutet, dass außer den relevanten Callouts und eventuell relevant werdenden Informationen unter den Piloten nicht weiter gesprochen wird. Dass sich zwei zusätzliche Personen zu diesem Zeitpunkt im Cockpit aufhalten, ist auf jeden Fall ein No-Go. Wenn einer davon noch alkoholisiert und der oberste Chef der Besatzung ist, dann wird's schwierig. Also da stimme ich dem Bericht voll und ganz zu. Den Verweis auf TAWS kann ich, wie ich es eben ja schon angedeutet habe, nicht wirklich nachvollziehen, da keine Daten zu dem Platz im System hinterlegt waren und ich daher davon ausgehen muss, dass die Crew sich bewusst war, dass die Warnung so oder so kommen wird. Zu der Flugvorbereitung kann ich nichts sagen. Der Unfallbericht der MAK ist aktuell nicht einsehbar. Und ich habe da tatsächlich keine anderen belastbaren Quellen dazu gefunden. Was ich allerdings gefunden habe, sind mehrere Aussagen zu dem Aufenthalt des Kommandanten im Cockpit, nach denen der Stimmrekorder aufgezeichnet hätte, dass er, also der Kommandant, die Piloten regelrecht genötigt hat, die Maschine zu landen. Die Aufnahmen vom Stimmrekorder sind nicht öffentlich und offizielle Quellen erwähnen das auch nirgendwo, weder polnische noch russische. Es sind aber halt relativ schwere Vorwürfe, die man immer mal wieder in Verbindung mit diesem Unfall liest und deshalb habe ich es jetzt völlig wertungsfrei einfach mal ja damit mit reingepackt.
Aber ist es nicht am Ende doch immer so, dass die letzte Verantwortung liegt doch bei den Piloten? Also ist das denn, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, aber waren die quasi gezwungen, auf ihn zu hören, obwohl die vielleicht selber wussten, dass es auf gar keinen Fall gut gehen wird? Und warum war das dann dem Kommandanten so gleichgültig? Ich meine, der Präsident war an Bord und viele weitere wichtige Politiker. Da muss doch die Sicherheit auch vorgehen.
Bin ich zu 100% bei dir. Und das ist auch genau das Sicherheitsdenken, das wir in Deutschland ja leben und das auch in der Ausbildung gepredigt wird, was um Himmels Willen gepredigt ist, an der Stelle vielleicht ein blödes Wort, also das ist unfassbar wichtig. Das letzte Wort hat der Kapitän, und aber gerade im Landeanflug gibt es keine Hierarchie im Cockpit. Das heißt, wenn einem etwas nicht passt und wenn es in dem Fall der Co-Pilot gewesen wäre, dann wird durchgestartet. Mhm. Fertig ab. Ja, sag bitte.
Hatten die dann irgendwie vielleicht Angst, dass dem Präsidenten nicht passt oder sowas? Also davor vielleicht Angst, dass die, wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, wir müssen doch woanders landen oder sowas. Aber ich meine, selbst das dürfte ja keine Rolle spielen. Sicherheit geht nun mal vor.
Genau. Sicherheit geht absolut vor. Es ist aber natürlich eine völlige politische Extremsituation, über die wir hier sprechen. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Tatsächlich ist diese, also laut Auffassung der Russen, ist diese politische Extremsituation, die wir da hatten, sogar der Grund, dass der Flughafen überhaupt offen gehalten worden wäre. Aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Nur stell dir mal vor, also ich bin ja bekennender, niemals irgendwo beim Militär gewesener Mensch. Du, soweit ich weiß, auch nicht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn der oberste Kommandant der Luftwaffe, also das müsste ja stabsmäßig irgendwie ein General gewesen sein, ja, dass du dann schon ganz schnell dazu neigst, ja, diese Sicherheitsgeschichte über Bord zu werfen. Weil dann kommt wieder das Thema, du erinnerst dich an den Lamia-Flug, über den wir gesprochen hatten, wo dann auch irgendwann persönliche Bedenken den Sicherheitsbedenken überwiegen. Und das, ja, so als Sofa-Coach ist das leicht zu sagen, nee, das ist Kacke. Ja, aber wir waren beide nicht in der Situation. Wir können es beide nicht wirklich beurteilen. Also ich habe da
klar,
jetzt...
Ja, klar, aber vielleicht hatten die ja zum Beispiel auch Angst, ihren Job zu verlieren, ne? Wenn die da jetzt
nicht mit Sicherheit, ja klar.
Aber trotzdem grauenhaft, grauenhaft, dass man einfach dann dem nachgehen muss aus Angst, wenn man es nicht tut, was dann passiert, obwohl man selber eigentlich vielleicht schon weiß, dass das nicht gut gehen kann, aber trotzdem in dieser Situation dann gezwungen ist, das zu machen, das ist doch furchtbar.
Das ist genauso, ja, absolut, also das ist wirklich schrecklich. Das ist auch der Grund, warum es hier im Westen und meiner Meinung nach mit Sicherheit auch im polnischen und auch im russischen zivilen Flugbetrieb diese Regelungen gibt, dass es eben im Landeanflug letzten Endes keine Hierarchieentscheidungen gibt. Ja, wenn da einer ruft, durchstarten, dann wird durchgestartet und dann ist es auch einfach so. Es war ein militärischer Flug und es war ein extrem wichtiger Flug. Das muss man halt einfach nochmal betonen. Also es war aus politischen Gründen wirklich ein sehr, sehr, sehr besonderer Flug. Aber wir werden niemals in diese Köpfe reingucken können, Sarah.
Nee, klar, sowieso nicht. Aber wir können schon sagen, dass hier, wie du auch immer sagst, ein perfekt funktionierendes Flugzeug von Piloten in den Boden dann geflogen wurde, oder?
Prinzipiell gehe ich davon absolut aus, ja. Was wir aber auch sagen können, ist, dass die Folge jetzt erst richtig spannend oder interessant wird. Es gibt nämlich hier einige Unstimmigkeiten und da muss ich jetzt... Ihr merkt es wahrscheinlich an meiner Sprechweise, ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Bei der Germanwings-Katastrophe haben wir alternative Theorien ganz kurz angerissen und unsere Patreons haben Zugriff auf eine ausführliche Stellungnahme von mir zu dem Thema bekommen, die ich schriftlich letzten Endes, also eine Abhandlung quasi, geschrieben habe darüber. Ja, aber mein Konsens war in letzter Konsequenz immer klar. Ich bin überzeugt, dass die Analyse der BEA und der BFU stimmig sind und wir ganz genau wissen, was da passiert ist. An dieser Stelle möchte ich deshalb kurz einen Disclaimer loswerden. Alles, was jetzt kommt, ist so gut es geht recherchiert, aber zu großen Teilen auch Hörensagen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es in dem Fall wichtig ist, diesen Teil der Geschichte zu beleuchten, spiegelt es in gar keinem Fall meine eigene Meinung wider und mit Sicherheit auch nicht die von der Sarah. Oder Sarah? Nein. Ja, da bin ich ja beruhigt. Also es ist hier halt schon ein bisschen anders und es ist, man muss wirklich ganz ehrlich sagen, in den Untersuchungsberichten, die bis jetzt veröffentlicht wurden, ich sage absichtlich wurden oder besser, ich sollte vielleicht sagen, in den Untersuchungsberichten, die bis jetzt zugänglich waren, gab es Fragezeichen, ja. Nach dem Zwischenbericht der MAK schickten die polnischen Behörden 150 Seiten mit Anmerkungen an die MAK zurück. Diese Anmerkungen waren extrem viele Vorwürfe. So unterstellte man zum Beispiel, dass den polnischen Ermittlern in der Kommission Beweise vorenthalten wurden. Hinweise zu den Fluglotsen und zum Rettungsablauf werden wiederum von den russischen Behörden als irrelevant eingestuft worden und so weiter und so weiter. Das sind Vorwürfe, die sachlich so erstmal, also mit den Beweisen, das wissen wir nicht, aber dass die Fluglotsengeschichte als irrelevant eingestuft wurde, das kann man natürlich einfach nachlesen. Ja, das stimmt also da schon. Die Russen haben sich davon, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht wirklich beeindrucken lassen und den Abschlussbericht mit den gleichen Kernaussagen und ohne wesentliche Veränderungen im Januar 2011 vorgestellt.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, so tragisch der Unfall auch war, konnte das nicht auch politisches Geplänkel sein? Ich meine, da arbeiten zwei Länder, die sich nicht wirklich grün sind, zusammen, um einen Unfall zu erklären, der auch noch zum Gedenktag des Grundes, dass die beiden sich nicht grün sind, passiert ist. Das ist völlig klar eigentlich, oder? Dass der durch den Bericht schlechter steht, den dann anzweifelt.
Tatsächlich habe ich das damals auch so gesehen. Und um es vorwegzunehmen, ist es auch heute noch zum allergrößten Teil so. Uneinigkeit in Untersuchungsausschüssen ist absolut nicht unüblich. Und wenn dann auch noch das Flugzeug des Präsidenten involviert ist und Alkohol eine Rolle spielt, dann ist das alles völlig unausweichlich. Die Polen hatten außerdem einen eigenen Bericht veröffentlicht im Juli 2011, der im Großen und Ganzen auch die Schuld den Piloten gibt und sich über weite Teile mit dem russischen Bericht deckt. Allerdings enthielt dieser Bericht auch Fehler, die bei den Lotsen gemacht wurden. So wurde der korrekte Anflug der Maschine von diesen bestätigt, obwohl sich die Maschine überall aber nicht auf dem Gleitpfad befand. Also da ist in Verbindung mit diesem Unfall ganz, ganz wenig drüber gesprochen worden. Deshalb möchte ich da vielleicht wirklich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Man hat also aus dem Transkript des Funkverkehrs tatsächlich festgestellt, dass die Lotsen zu einem Zeitpunkt gesagt haben, es ist alles okay, wo schon überhaupt nichts mehr okay war. Man hat aber nur dieses Transkript, man hat die Radardaten nicht, die Auflösung ist irgendwie nicht so richtig bekannt von dem Radar, aber man geht halt schon davon aus, dass, ich möchte jetzt nicht salopp klingen, aber es ist halt tatsächlich so, dass wenn man richtig geguckt hätte, man schon gesehen hätte, dass da definitiv schon was im Argen ist. Wichtig ist natürlich, dass trotzdem unterm Strich auch der polnische Bericht im Großen und Ganzen der Besatzung die Schuld gegeben hat. Aber, und das ist ein großes Aber, seit der Veröffentlichung von dem Abschlussbericht im Jahr 2011 sind schon ein paar spannende und auch seltsame Sachen passiert, die zumindest mal veranlassen sollten, sich mit dem weiteren Verlauf auseinanderzusetzen. Das Erste ist, das habe ich eben schon kurz im Nebensatz erwähnt, dass der Abschlussbericht seit einiger Zeit beim MAK nicht mehr abrufbar ist. das ist ein bisschen ungewöhnlich und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass es schon mal woanders eine solche Situation gegeben hat oder dass ich zumindest schon mal eine gesehen hätte. Schreibt uns gern, wenn ihr irgendwie einen Unfall kennt, wo ein Abschlussbericht mal in irgendeiner Form nach Veröffentlichung wieder verschwunden ist. Im Moment ist es so, man kann natürlich über Backsearches und so weiter, findet man den Abschlussbericht schon. Aber auf der offiziellen Seite des MAK ist er nicht, nicht abrufbar. In Polen ist es so, dass seit 2015 neue Ermittlungen laufen, und im Prinzip wird der komplette Unfall noch einmal aufgerollt. Und das auch nicht zum ersten Mal. Bereits zwischen Abschlussbericht und 2014 kam es immer wieder zu, in Anführungsstrichen, sogenannten neuen Erkenntnissen durch einen Ausschuss im polnischen Parlament, der hauptsächlich aus Rechtskonservativen besteht. Bitte seht mir nach, dass ich auf die Ergebnisse dieses Ausschusses nicht wirklich eingehen möchte. Heliumwolken, künstlicher Nebel und ferngesteuertes Abschalten der Bordanlagen ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg von realistisch. Zumal der Leiter dieses Ausschusses eingestehen musste, dass es echt, also so ernst das Thema ist, da fehlen mir die Worte, dass er Dokumente zitiert hat, die er nie gesehen hatte und von denen auch gar keiner so genau weiß, ob sie denn überhaupt wirklich existieren. Hier muss man natürlich wirklich auch nochmal dran denken, dass es im Endeffekt eine politische Untersuchung ist, die da gemacht wurde, also zwischen 2011 und 2014 und nichts mit professioneller Flugunfalluntersuchung in dem Fall zu tun hat. Ich finde es halt auch generell schwierig, bei solchen Vorfällen alternative Theorien zu beurteilen, da diese oftmals daraus resultieren, dass man das Geschehene nicht wahrhaben will. Allerdings ist es hier jetzt halt auch so, dass das Ganze in Russland passiert ist. Und bei einem der Opfer, nämlich Lech Kaczynski selbst, handelt es sich halt nun mal um einen bekennenden Kreml-Kritiker. Ja? Und wie Russland mit regierungskritischen Stimmen umgeht, haben sie tatsächlich auch in der jüngsten Vergangenheit immer mal wieder gezeigt. Das ist hier nicht unser Themengebiet, deshalb möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber wer sich damit auseinandersetzen möchte, sollte sich vielleicht die Geschichten von der Band Pussy Riot und den Kreml-Kritikern Boris Nemtsov und Alex Nawalny anschauen. Ja, und dann gab es da noch diesen Bordtechniker. Das war ein Bordtechniker von der Tu-154 Regierungsmaschine, der als Ersatzcrew sozusagen in dieser vorher gelandeten Jak-40 mit an Bord gesessen war. Und der ist im Oktober 2012 in seiner Wohnung erhängt aufgefunden worden. Es gibt verschiedene Aussagen darüber, dass er ausgesagt hätte, Explosionen vor dem Einschlag gehört zu haben. Aber auch da gibt es keine bestätigten Quellen dazu. Es gibt nur eben, wie gesagt, verschiedene Aussagen, die sagen, er hätte das von einem Ausschuss ausgesagt und es wäre dann verschwinden, man hätte das verschwinden lassen oder sonst irgendwas. Auch das kann ich nicht beurteilen. Halte es aber tatsächlich für unwahrscheinlich, dass es so richtig ist. Die Vermutung, dass es sich bei diesem Absturz um einen Anschlag auf Kaczynski gehandelt hat, sind mittlerweile ein ganz, ganz fester Tenor der politischen Rechten in Polen geworden und werden von links spöttisch als Smolensker Religion bezeichnet. Tatsächlich kam die polnische Militärstaatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass diese Vorwürfe nicht haltbar sind. Und das war 2015, kurz vor dem Start der neuen Ermittlungen. Auch hier kam er zu dem Ergebnis, dass der Einflug in den Nebel der Ausschlag war. Allerdings schreibt man den russischen Lotsen hier eine deutlich größere Rolle zu.
Aber war es nicht so, dass in der neuen polnischen Untersuchung gezielt nach Beweisen für einen Anschlag gesucht werden soll? Du betonst doch immer wieder, dass Ermittler nicht so geschlossen auf eine Theorie hinarbeiten.
Ja, genau so ist es, Sarah. Also völlig richtig. Aber wie eben schon ganz kurz gesagt, hier geht es halt auch nicht um eine Untersuchung durch eine Flugunfallbehörde, sondern um eine weitere politische Untersuchung. Allerdings hat diese Untersuchung bis heute trotzdem ein paar ganz interessante Ergebnisse zutage gebracht. Sprengstoff hat man wieder nicht gefunden. Das hat mich jetzt auch verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wohl aber hat sich die Auffassung mittlerweile recht stabil etabliert, dass der Flughafen zum Zeitpunkt des Unfalls hätte geschlossen sein müssen. Tatsächlich ist in Polen sogar Haftbefehl gegen drei beteiligte Lotsen erlassen worden, Wie zu erwarten ist deren Auslieferung von russischer Seite aus allerdings verweigert worden. Und jetzt kommt in dem Zuge das, wo ich vorhin gesagt habe, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, nämlich spielt hier halt auch die politische Situation wirklich eine ziemlich wichtige Rolle. Ja? Russland selbst ist mit der Tatsache, dass der Flughafen eigentlich hätte geschlossen sein müssen, relativ offen umgegangen. Und die russischen Behörden sagen aus, dass man den Flughafen bewusst nicht geschlossen habe, um den Eindruck zu verhindern, dass man Kaczynski die Reise nach Katyn verbiete. Und das ist natürlich politisch schon ein bisschen. Also allein, dass man sich darüber Gedanken machen muss, und das ist das, was du vorhin gefragt hast, Sarah, ja, dass man diese politischen Überlegungen der Flugsicherung voranstellt, das finde ich halt schon krass bizarr.
Aber da sind wir auch wieder bei der Politik. Also es ist ja schon sehr tragisch, dass 96 Menschen sterben, weil man verhindern möchte, dass man denken könnte, dass Gedenken verboten werden könnte. Allerdings ist bei der polnischen neuen Untersuchung ja noch eine andere Dramatik ans Licht gekommen. Und um das zu verstehen, musst du aber, glaube ich, noch mal kurz was zu den Triebwerken der Tu-154 sagen, denn sie hat ja je drei Stück.
Drei Triebwerke hat sie, ja, genau. Also ja, die Tu-154 ist ein Dreistrahler mit allen drei Triebwerken am Heck. Die Triebwerke 1 und 3 sind dabei außen angebracht, was man zum Beispiel von Business Jets kennt. Und das Triebwerk 3 sitzt im Leitwerk. Das kennt man so zum Beispiel von der MD-11, von der TriStar und so weiter. Also von klassischen älteren dreistrahligen Airlinern. Bei der Tu-154 allerdings, wie zum Beispiel auch bei der Boeing 727, so dass eben alle drei Triebwerke hinten sind. Und Sarah, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Deshalb noch eine Information da dazu an dieser Stelle. Wenn ein Triebwerk sich bewegt, dann dreht es sich mit richtig, richtig, richtig viel Umdrehung und es ist richtig, richtig, richtig gut gelagert. Und wenn da plötzlich die Spritzufuhr fehlt, dann und es zum sogenannten Flameout kommt und da überhaupt keine Steuerung mehr da ist, dann bleibt das nicht einfach stehen, sondern hat noch eine ganze Zeit, bis es runtergespult ist, mehrere Sekunden auf jeden Fall.
Und um dieses mittlere Triebwerk geht es jetzt. Das ist nämlich bei dem Aufschlag in die Kabine eingebrochen und in diesem Moment wegen dem Versuch durchzustarten mit Volllast gelaufen. Und dementsprechend wurden einige Insassen in dieses Triebwerk gesogen und ja, regelrecht zerkleinert. Eine Exhumierung der Leichen, unter anderem Kaczynskis, ergab dann, dass die Körperteile nicht korrekt zugeordnet wurden. So fanden sich also in seinem Sarg Teile von zwei anderen Leichen. 9 Leichen wurden gänzlich vertauscht und in einem Sarg fand sich der Oberkörper einer Person mit dem Unterkörper einer anderen Person.
Wow, ja. Also das...
Das ist also, echt...
Ja, die Vorstellung. Und das ist halt nicht nur makaber, es zeigt halt auch, wie respektlos man auf russischer Seite an diesen Unfall rangegangen ist. Ne? Also, sorry, aber das ist ein absolutes No-Go. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Da weiß ich nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man das nie rausgefunden hätte.
Ja, wahrscheinlich. Alles in allem ein wirklich tragischer Unfall, ein großes Politikum und eine Katastrophe, über die Polen wohl noch lange nicht hinwegkommen wird. Kaczynski ist bis heute der dritte ranghöchste polnische Politiker, der in einen Luftfahrtunfall involviert war und nach Władysław Sikorski der zweite, der dabei ums Leben gekommen ist. Und auch wenn sie in Polen noch lange offen bleiben wird, schließen wir an dieser Stelle die Akte Smolensk und kommen, würde ich sagen, zu eurem Feedback.
Sarah, da muss ich mal kurz reinkrätschen. Vor dem Feedback möchte ich nämlich noch ganz gerne ein paar Worte sagen. Und zwar zu unserer neuen Dauerthematik Germanwings und MH370. Wir haben von einigen von euch Nachrichten zum Thema alternatives Gutachten bei Germanwings und Verschwörungstheorien bei MH370 erhalten und auch Verschwörungstheorien bei Germanwings, man muss es halt einfach so sagen. Ja?
Leider, ja.
Diese Nachrichten werden wir hier nicht bearbeiten. Das von dem Vater des Co-Piloten bei Germanwings in Auftrag gegebene Gutachten ist ein fester Bestandteil der Geschichte dieser Tragödie. Es ist öffentlich einsehbar im Internet und wird auch von uns nicht verschwiegen. Wir haben in der Folge darüber gesprochen. Ja, ich habe mich dazu geäußert und mehr als das, was ich in der Folge gesagt habe, habe ich dazu einfach nicht zu sagen. Daran ändern auch beleidigende oder obszöne Nachrichten nichts. Ich habe einmal jetzt den Fehler gemacht, mich mit dem Schreiber solcher Nachrichten auf eine wirklich gut gemeinte Diskussion einzulassen. Grüße gehen an der Stelle raus. Du weißt, wer, dass du gemeint bist, gehe ich davon aus. Das ist keine Zensur, sondern bei dem Stil, der da an den Tag gelegt wurde, auch ein Stück weit unsere Pflicht gegenüber den Podcast-Anbietern, denen wir versichern, dass unser Podcast eben keine Obszönitäten beinhaltet. Ich habe mir auch das Recht rausgenommen, einige Kommentare bei Facebook zu löschen. Auch hier gilt, wenn ihr kritisieren wollt, was wir machen, dann könnt ihr das ganz super mega gerne tun. Solange es sachlich ist, lassen wir das auch auf sämtlichen Plattformen stehen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja? Und siehe unsere letzte Folge, hin und wieder werden wir so eine extreme Kritik auch mal hier bearbeiten. Aber nicht, wenn es unter die Gürtellinie geht, weil da hört ganz ehrlich gesagt mein persönliches Verständnis auf. Und jede andere Form der sinnvollen Kommunikation ist da auch zu Ende. Wenn es persönlich beleidigend oder wird oder den guten Sitten widerspricht, dann sind wir auch gezwungen, das zu löschen. Und da muss ich ganz ehrlich auch sagen, das ist auch gut so. Für uns bedeutet das in letzter Konsequenz auch, dass wir erstmal keine reinen Feedback-Folgen zu den Themen V25 und MH370 machen, sondern das Verwertbare, nenne ich es jetzt mal, Feedback in den Folgen hier einstreuen. Ihr habt uns da wirklich ganz, ganz viele tolle Nachrichten geschrieben. Dieses Thema, eure Erfahrungsberichte, gerade bei Germanwings, zu dem, was ihr an dem Tag gemacht habt und so weiter, das werden wir jetzt hier natürlich nicht verlesen. Da haben wir in Instagram ein Story-Highlight reingemacht, das könnt ihr euch angucken. Da waren wirklich ein paar rührende Sachen dabei. Da vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ja, hätten wir das jetzt geklärt? Ja? Gut. Weiter. Sarah, was hast du?
Ja, gut. Dann kommen wir von dem Thema mal ab und gehen weiter zu Gerrit, der uns nämlich eine E-Mail geschrieben hat. Und zwar zu Helios522 schreibt er: Liebe Sarah, lieber Sebastian, ich habe euren Podcast vor 2 Wochen durch Zufall entdeckt und höre mich, je nachdem, was mich gerade interessiert, kreuz und quer durch die Folgen. Bei Helios522 sagt Sebastian, dass es noch nie dazu gekommen ist, dass ein Kampfjet ein Passagierflugzeug auf Anweisung abgeschossen hat. Das ist nicht richtig. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges wurde am 1. September 1983 ein Jumbo der Korean Airlines über der Insel Sachalin abgeschossen. Der Flug war durch einen unbemerkten Navigationsfehler in sowjetischem Luftraum eingedrungen. Als er auf die aufgestiegenen sowjetischen Jäger nicht reagierte, wurde er als vermeintliches US-Spionageflugzeug abgeschossen. Wäre das euch eventuell eine Folge wert? Eine Bitte vielleicht auch noch zum Unglück von Teneriffa. Ihr sprecht dort von dem Flughafen. Für die Angsthasen wäre es vielleicht noch ganz gut zu wissen, dass der Flughafen im Norden der Insel nur noch wenig Bedeutung hat. Die meisten Ferienflieger landen mittlerweile auf einem nach dem Unglück neu erbauten Airport im Süden. Dort gibt es das Problem mit dem Nebel nach meiner Kenntnis nicht. Bevor ich euch zurufe, macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge. Noch eine Frage. Ich würde euch gerne mal unterstützen, habe aber keinen PayPal-Account. Wie geht das? Herzliche Grüße aus Sachsen und ein schönes Wochenende. Euer Gerrit.
Ja, hi Gerrit. Vielen lieben Dank für dein Feedback. Auch ich werde jetzt zum letzten Mal betonen, dass ich jemandem schon geschrieben habe, wenn das hier in die Folge kommt. Das ist nämlich dann jetzt normal. Dann ist das immer schon passiert. In dem Fall ist es so, dass auch da, wir haben ja in der letzten Folge tatsächlich schon über das Thema Abschüsse und Helios 522 gesprochen, mit dem lieben Horst an der Stelle. Ich denke, dass sich unsere oder meine vor allem Art und Weise, Sachen darzustellen, in der Zwischenzeit ein bisschen verbessert hat. Hier ging es ganz klar darum, dass noch nie ein Passagierflugzeug auf Anweisung abgeschossen wurde. Dass das schon passiert ist, steht völlig außer Frage. Da gibt es ja auch mehrere Fälle. Der von dir angesprochen ist einer der interessanteren dieser Fälle, das auf jeden Fall. Und der steht auch tatsächlich auf unserer Folgenliste. Der steht sogar sehr weit oben. Wir sind aber im Moment so ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht da mal eine Sammelfolge zu dem Thema machen sollen. Von daher bleib dran, hör weiter zu. Da wird auf jeden Fall was kommen, auch wenn ich dir jetzt noch nicht sagen kann, wann. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass es in Teneriffa auch am neuen Flughafen Nebel gibt. Der ist aus technischen Gründen heute kein Problem mehr. Das ist wieder ein anderes Thema, aber tatsächlich habe ich es in der Nähe des neuen Flughafens selbst schon erlebt, dass da genauso schnell so eine Nebelwand aufzieht, obwohl es auf der anderen Seite ist. Was allerdings völlig richtig ist, ist, dass es da nicht mehr so häufig vorkommt. Das ist natürlich richtig. Ja, zum Unterstützen ohne PayPal haben wir natürlich noch die Möglichkeit über Patreon. Hör da einfach zu, da sagen wir gleich am Ende dieser Folge noch ein bisschen was dazu. Patreon kann allerdings abgesehen von PayPal auch nur mit Kreditkarte bezahlt werden.
Ja, und dann hat uns Leon noch eine interessante Frage gestellt. Er schreibt: Hallo ihr beiden, ich höre euch seit gut einer Woche und muss sagen, dass die Folgen von Mal zu Mal besser werden. Eine Frage habe ich allerdings. Diese bezieht sich auf die Folge mit MH370. Inwieweit wäre eine dauerhafte Übertragung der Flugdaten an das Operations Center möglich bzw. machbar, unabhängig von den Aufzeichnungen auf dem Datenschreiber? Man hat ja von dort zumindest die Möglichkeit gehabt, eine Nachricht zu schicken. Mit freundlichen Grüßen, Leon.
Ja, hi Leon, grüß dich. Finde ich eine coole Frage, die gar nicht so ganz einfach zu beantworten ist, wenn ich ehrlich sein darf. Technisch möglich ist es auf jeden Fall. Über den Satellitenablink sollte es mittlerweile auch tatsächlich beständiger möglich sein, als es praktiziert wird. Was ich nicht weiß, schlicht und ergreifend, weil ich von telekommunikationstechnisch relativ wenig Ahnung habe, ist, inwieweit so ein System wieder fehleranfällig wäre für einen Rückkanal. Also, dass man darüber wieder unter Umständen Zugriff nicht nur auf Daten aus dem Flugzeug, sondern vielleicht auch auf Steuerungsbefehle und so weiter hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum das nicht gemacht wird. Ansonsten ist es natürlich auch kein Geheimnis, dass das Satellitenverbindungen wahnsinnig teuer sind. Und ja, vor MH370 gab es da auch schlicht und ergreifend keine Veranlassung dazu, dass das über diesen Kanal permanent zu tracken. Ich meine mich zu erinnern, irgendwo mal gelesen zu haben, dass man allerdings an Lösungen in diesem Bereich arbeitet. Ich habe es jetzt leider auf Anhieb nicht mehr gefunden, aber ich bleibe an dem Thema dran und wenn ich dazu nochmal was rausfinde, dann werde ich das auch unabhängig davon nochmal aufgreifen.
Ja, und dann haben wir noch eine sehr schöne Nachricht von Christine bekommen. Sie schreibt: Hallo, ich möchte euch beglückwünschen. Ihr berichtet über Flugzeugabstürze mit dem richtigen Grad an Respekt, Einfühlungsvermögen und professionellem Wissen. Ich werde garantiert nie wieder in ein Flugzeug steigen. Das liegt nicht an euch. Wenn mich jemand überzeugen könnte, wieder zu fliegen, dann ihr. Und das sagt jemand, dessen Fingernägelabdrücke am Sitz vom letzten Flug noch zu sehen sind. Alles Liebe euch. Gruß, Christine. Wow.
Ja, Christina, hi erstmal und vielen Dank für deine Nachricht und vor allem für dein Kompliment. Das ist nach unserer bescheidenen Auffassung ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment, dem man auch, ich kann da ehrlich gesagt ein bisschen schwierig umgehen, weil ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
Ich aber.
Vielen, vielen Dank dafür. Sarah, ja, dann bitteschön, Sarah, bitteschön.
Die erste Frage, die mir gerade in Sinn kam, ist: Jemand, der so starke Flugangst hat, auf unseren Podcast gestoßen ist. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Und was sie dazu veranlasst hat, das dann anzuhören. Ich meine, ja, wir erklären ja auch die Flugunfälle, damit sie den Menschen auch die Angst nehmen, weil man ja versteht, wie viel unglücklich laufen muss, dass wirklich ein Absturz zustande kommt. Aber trotzdem würde mich das mal interessieren, wie du da drauf gestoßen bist, Christine, Entschuldigung.
Also mich auch total und es ist ja eines unserer Anliegen, dass Leute, die, ich sage jetzt mal nicht nur eine psychologische Form der Flugangst haben, sondern da ein bisschen Bammel davor, durch unsere Folgen verstehen, dass so Sachen relativ unwahrscheinlich sind eigentlich. Also deshalb ist uns das wirklich, wirklich auch so wichtig. Und ja, wenn du uns nochmal eine E-Mail schreiben möchtest, liebe Christine, was mich auch interessieren würde, ist, was löst denn deine Flugangst aus? Weil du hast ja geschrieben, ich werde nie wieder ein Flugzeug besteigen.
Das würde mich auch sehr interessieren.
Und das müssen wir auch nicht öffentlich bequatschen. Also wenn du da Lust hast, schreib uns da gerne nochmal eine E-Mail, lass uns dann nochmal in Kontakt kommen, darüber reden. Wird mich wirklich brennend interessieren.
Aber mich auch.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein tolles Kompliment.
Ja, genau. Ja, ich habe auch nur gedacht, hat mich gerade interessiert, ob es da ein konkretes Ereignis bei dir gab oder ja, vielleicht möchtest du dazu nochmal genauer was sagen. Wenn nicht, ist auch okay. Und wo waren wir jetzt?
Nein, das ist jetzt, du hast jetzt eine Verpflichtung, Christine, du musst dich bei uns melden.
Ja, oder so.
Natürlich nicht.
Doch? Nein, Spaß. Okay. Ja, wenn ihr uns auch ein Feedback zukommen lassen möchtet, sagt euch Sebastian jetzt sehr, sehr gerne, wo ihr uns erreicht.
Ja, sehr gerne. Also der für uns einfachste Weg, wo ihr uns erreicht, ist natürlich per E-Mail an feedback@aircrashpodcast.de. Sehr gerne sehen wir aber auch Nachrichten und freuen uns genauso über Nachrichten in den sozialen Medien. Bei Instagram und bei Facebook findet ihr uns unter dem Handle @aircrashpodcast. Da könnt ihr uns auch, wenn ihr möchtet, gerne eine Sprachnachricht zum Beispiel schicken. Machen wir ja auch mal, dass wir Audio-Feedback hier abspielen. Oder auch ja, einfach eine Nachricht schreiben, freuen wir uns da sehr drüber. Ja, wie eingangs schon erwähnt, haben wir diverse Wege eingerichtet, uns zu unterstützen. Podcasten kostet Geld, das ist kein Geheimnis. Irgendwie wird das auch mit dem Wachsen von diesem Podcast immer mehr. Das tragen wir sehr, sehr, sehr gerne. Freuen uns aber über jeden, der uns da ein bisschen dabei unter die Arme greifen möchte. Und das könnt ihr tun, einmal über die Plattform Patreon. Patreon ist eine abo-basierte Plattform. Da könnt ihr euch anmelden für uns, für Aircrash Podcast. Ihr findet uns da unter www.patreon.com/aircrashpodcast. Also bei Patreon haben wir verschiedene Benefits für euch. Ihr könnt da, wenn ihr möchtet, live unseren Aufzeichnungen beiwohnen. Wir machen Q&A-Sessions und so weiter, Sonderfolgen für unsere Patreons. Das ist halt alles nur über Patreon möglich. Wenn ihr kein Abo abschließen möchtet, sondern uns einfach einmalig irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit oder Unterstützung zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun mit PayPal. Und zwar haben wir dann einen PayPal-Me-Link für euch, der da heißt www.paypal.me/aircrashpodcast. Ich kann euch heute aber noch was verraten, das irgendwie so ein bisschen damit zusammenhängt. Wir arbeiten im Hintergrund im Moment an einem ziemlich, ziemlich großen Projekt. Und ich bin mir da wirklich sicher, dass wir da was schaffen werden, dass das euch ganz, ganz, ganz viel Freude macht. Ich verrate euch jetzt noch nicht, was es ist, aber merkt euch schon mal den Samstag, den 1. Mai 2021. Oh ja. Den müsst ihr euch aber nicht alleine merken, sondern bitte auch den 23. April diesen Jahres. Da kommt nämlich nicht nur unsere neue nächste deutsche Folge raus, sondern in der lasse ich dann auch die große Bombe platzen. Ja, so groß ist die Bombe jetzt auch wieder nicht, aber
doch schon ziemlich.
Also klein ist er auch nicht, nein.
Jetzt mach die Leute nicht noch neugieriger.
Entschuldigung, tut mir leid, ich kann nicht anders.
Kannst du echt gut, muss man sagen.
Ja, ich weiß. Das funktioniert ja bei dir auch immer.
Ja, Mann.
Okay, also, 1. Mai wird es was Großes geben. 23. April in unserer nächsten Folge werde ich euch darüber ein bisschen mehr und ein bisschen detaillierter erzählen, dass ihr da dann auch Bescheid wisst. Außerdem gibt es am 23. April natürlich auch unsere neue Folge, zu der euch die Sarah jetzt noch ein bisschen erzählen möchte, um was es da eigentlich geht.
Genau, in 2 Wochen drehen wir dann mal alles, was ihr über Flugunfälle wisst, auf den Kopf. Denn wir sprechen ja immer wieder darüber, wie viel zusammenkommen muss, dass was passiert. Und in diesem speziellen Fall aus dem Jahr 1983 kam aber unfassbar viel zusammen, dass niemandem was passierte, als er Kanada Flug 143 von Montreal nach Edmonton der Sprit ausging und die eingesetzte Boeing 767 zum Segelflugzeug wurde, dem berühmten Gimli-Glider.
Ja, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich finde, das ist auch mal was wert, wenn man hier nicht über Tote und Verletzte sprechen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn in diesem speziellen Fall echt viel Glück dazu gehörte, dass genau das da nicht passiert ist. Aber es ist ein wahnsinnig spannender Fall. Für mich ist es auch aufgrund seines positiven Ausgangs, das wollen wir jetzt gar nicht wegreden, das ist, da ist niemandem was passiert, also außer dem Flugzeug, dem ging es nicht mehr so gut, aber da sprechen wir dann nächste Woche ausführlicher drüber. Wird eine tolle Folge, wird eine spannende Folge. Wir freuen uns drauf. Sarah, du hoffe ich auch.
Ja, natürlich. Ich freue mich immer auf die nächste Folge. Hallo?
Ja, hervorragend, das war die richtige Antwort. Verdammt, jetzt muss ich dir wieder was bezahlen.
Das stimmt überhaupt nicht. Erzähl kein Mist.
Nein, das stimmt
Du
wirklich nicht.
bezahlst nie.
Und wenn, dann zu spät.
Alright, ich glaube, das war's für heute.
Ja, ich glaube auch, bevor es jetzt ganz blöd wird, war es an der Stelle. Wir wünschen euch schöne 2 Wochen. Schreibt uns E-Mails, so viel ihr könnt. Wir freuen uns da wahnsinnig drüber. Und hören uns dann in 2 Wochen. Oder wir hören uns nächste Woche in unserer nächsten englischen Folge. In der geht es
Ja.
um American 587.
Ich wollte es gerade sagen. Hast
Ist
du.
eine.
Ja.
Wolltest du gerade sagen?
Ja, war schneller wie immer.
Ist eine Folge, die ihr euch in Deutsch schon anhören könnt. Die wird natürlich im Englischen sehr ähnlich sein, das ist ganz klar. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, das ist also, was nächsten Freitag kommt, kommt bei Air Incidents Podcast unsere englische Folge zu American 587. Und jetzt haben wir auch wirklich genug geschwafelt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ich bin der Host dieser Sendung, der Sebastian, mit mir zusammen am Mikrofon, die Sarah. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Runway 180, clear to land, Delta Papa Charlie.